habe mich ein bisschen bemüht, bei allen Absurditäten, die so ein individueller Lebenslauf bereithält. Ich bin auf eine Waldorfschule gegangen, mein Vater hat mal 21 Jahre in Asien gelebt, das ist jetzt sozusagen so nicht die 0815, ich bin auch, ich bin auf eine Waldorfschule eben gegangen, das ist jetzt nicht die 0815 Armutsgeschichte, aber ich bin sozusagen bemüht gewesen, in diesem Teil Dinge anzusprechen, von denen ich glaube, dass die sozialen Mechanismen größer sind, als dass sie nur auf meine Familie zutreffen. Da steckt drin, dass mein Vater vor meiner Geburt zwar, aber dann auch noch, als ich gelebt habe und als sie sich dann getrennt haben, ich habe ihn jetzt vor 6 Wochen besucht in Frankreich, er lebt wieder in Frankreich, und ich habe ihn gefragt, was war eigentlich so, wenn du zusammenzählst, was war eigentlich so dein längster Job, und dann meinte er halt Dealer. Also mein Vater hat sozusagen längste Zeit seines Lebens haschisch gedealt. So. Er hat immer wieder was anderes gemacht, er saß vor meiner Geburt mehrfach im Gefängnis, hat dann, als meine Eltern sich getrennt haben, hat er wieder angefangen damit. Und so fängt eigentlich dieses Kapitel an. Ich habe es jetzt ein bisschen gekürzt vorgelesen. Ich besuche ihn und gehe dann, frage ihn, warum ist denn das Schuhregal von hinten beleuchtet? Und da hat er natürlich gezüchtet irgendwie. Ne, so. Und er sagt dann, ja, ich mag eben, dass da so schönes Licht ist. Ne? Und dann gehe ich nach Hause und erzähle es meiner Mutter. Und sie sagt so, ich sollte die Polizei rufen und so weiter. Er würde große Verbrechen da begehen. Ne? Und war natürlich sauer auf ihn, weil sie selber viel unter ihm gelitten hat. So, es steckt drin in dem Teil, das erfährt man jetzt an dieser Stelle nicht, oder kaum, häusliche Gewalt. Es steckt drin Depression in der Familie. Es steckt drin Scham. Genau, es stecken sozusagen ganz viele Probleme, Fragestellungen drin, die größer sind, als dass sie eben nur in meiner Familie zu treffen. Du hast ja auch zu Anfang geschildert, in meinem Stadtteil, einer von unseren, wir haben die früher so Shorties genannt, weil die so 5-6 Jahre jünger waren, als wir mit denen wir rumgegangen haben, der ist auch zum IS gegangen, der ist auch tot. Wir haben auch in unserer Straße Menschen, die in die Sexarbeit oder Prostitution gegangen sind, wir haben Leute, die Banküberfälle gemacht haben in unserer Straße. So, das war sozusagen so das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich aber, und jetzt verlassen wir sozusagen diese normale Erzählung, dann bin ich eben aber auf eine Waldorfschule in meinem Stadtteil eingeschult worden. Ne? Und ich kenne jetzt diesen Stadtteil hier nicht sehr gut, aber ich musste ein bisschen fahren, um hierher zu kommen. Und das sagt, dass der vielleicht nicht ganz im Zentrum liegt. Stimmt das? Okay, das stimmt. Ja, gut, nur, dass ich hier keinen Scheiß erzähle, weil ich Freiburg wirklich nicht gut kenne. Der Stadtteil, in dem ich in Hamburg aufgewachsen bin, der heißt Ottensen oder Altona. Der ist so relativ zentral, mittlerweile relativ cool und ziemlich sauber durchgentrifiziert. Also er ist sehr weiß geworden und früher sah das ganz anders aus. Also da haben schon immer auch Deutsche gelebt, aber in den 70er, 80er Jahren sind da eben auch viele Migrantinnen hingezogen. Und meine Straße war so, würde ich sagen, 70% hatten keinen deutschen Pass. So. Und die Straße daneben auch. Und eine Straße weiter, ich habe irgendwann dann einen Quereinstieg gemacht, ich habe auch meine Schule verkackt und so weiter. Habe auch also kein Abitur gemacht, habe auch mein Studium abgebrochen, jetzt erst jüngst. Das heißt, mein Bildungsweg so ein bisschen bewegt oder mein Werdegang. Aber 1,5 Straßen weiter ist mein Ressortleiter, als ich dann bei der Hamburger Morgenpost, so ein linksliberales Boulevardblatt irgendwie aus Hamburg, als ich dann einen Quereinstieg geschafft habe in Journalismus, habe ich irgendwann dann meinen Ressortleiter kennengelernt. Der ist so 1,5 Straßen weiter aufgewachsen, aber wir kannten uns nicht. Und das sagt vielleicht auch ein bisschen was aus. Also es gab schon so soziale Durchmischung, eben weil man kann es vielleicht ein bisschen mit so Kreuzberg oder mit so Teilen von Neukölln vergleichen. Ne? Also gab so viel Industrie in Ottensen, also lag sehr zentral, die wurde dann irgendwann aufgegeben, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Die Räume wurden dann besetzt von Linken, von migrantischen Projekten, Bauwagenplätze sind da entstanden und so weiter. Aber es war eben durchmischt und trotzdem sind die Leute sich nicht begegnet. Ne? Denn das ist sozusagen auch das eine, es reicht nicht, dass Leute miteinander im Stadtteil wohnen. Man muss auch Orte schaffen, an denen sie sich miteinander beschäftigen können. Ne? Und auch da stellt sich heraus, dass Menschen, die mehr Ressourcen haben, dann häufig sozusagen ihre Kinder dann rausnehmen aus so gemeinsamen Aktivitäten und so weiter. Aber da können wir bestimmt später noch drüber sprechen. Also ich bin Ihnen, glaube ich, weil diese These von dem Buch so steil ist, warum Armut psychisch krank macht, im Nachhinein sozusagen hätte ich mich, glaube ich, wohler gefühlt, hätte ich geschrieben, wenn Armut psychisch krank macht, denn sie macht eben nicht in jedem Fall psychisch krank, aber die Wahrscheinlichkeiten sind höher. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen schuldig, dass ich dazu 2-3 Sachen erkläre oder so. Genau, es gibt so Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die letzten, die ich da kenne, vielleicht gibt es neuere, sind aus dem Jahr 2020, die besagen, also das Robert-Koch-Institut erfasst 3 soziale Statusgruppen, die unterste, die mittlere und die oberste. Ich weiß nicht genau, vielleicht wissen Sie das, wie die das erheben, das habe ich nicht herausgefunden. Und die unterste, die Frauen in der untersten sozialen Statusgruppe, also nach einem binären Geschlechtssystem ermittelt, die haben sozusagen 43,3% der Frauen erkranken einmal im Jahr an einer psychischen Störung. So, das sind fucking epidemische Zahlen. Also das sind wirklich Epidemie. Das bedeutet, beinahe jede zweite Frau aus der untersten sozialen Statusgruppe erkrankt einmal im Jahr an einer psychischen Störung. Dann geht es sozusagen pro soziale Statusgruppe um so 10 oder 12% runter. Das heißt, wir haben eh sozusagen einen großen Unterschied zwischen psychischen, also zwischen erkrankten Zahlen von Männern und Frauen. Also Frauen sind häufiger betroffen durch alle Gesellschaftsschichten, aber it shows ungefähr 20-25% weniger Fälle psychischer Erkrankungen pro Jahr gibt es in der höchsten sozialen Statusgruppe bei den Frauen. Bei den Männern sind wir auf einem geringeren Niveau, da ist es in der untersten sozialen Statusgruppe sind es 33%, 33,2% und in der höchsten, müsste ich lügen, weiß ich gar nicht, aber es sind dann so 15-17% weniger. Ne? Aber also wir sehen deutliche Unterschiede zwischen den sozialen Statusgruppen und mein Take ist jetzt nicht, oder der Versuch, den ich mache, ist jetzt nicht, wir schaffen Armut ab, wir schaffen komplett alle psychischen Erkrankungen ab. Natürlich nicht. Auch dann sozusagen gibt es Menschen, die psychisch erkranken, nur wir sind auf einem ganz anderen Niveau. Und das kann man, ich hatte vergangenes Jahr ein paar Veranstaltungen in der Schweiz und habe mich da einfach mal, weil ich wissen wollte, wie es da ist, weil der Wohlstand in der Schweiz auch noch ungleich höher ist als in Deutschland, wollte ich mal wissen, wie ist es denn da? So, und es fällt auf, ich habe jetzt die Zahlen auch nicht mehr im Kopf, weil ich mir nichts merken, ich habe ADHS, ich kann mir nichts merken. da fällt auf, dass die Zahlen wirklich um so 15-20% geringer sind als in Deutschland, also wirklich auf einem ganz anderen Niveau, aber die Abstände sind exakt gleich. So, und das ist sozusagen auch einer der Punkte, die Forschung bereithält, ist, dass auch Ungleichheit an sich psychisch krank macht. Also wir haben sozusagen, wenn wir von relativer Armut sprechen, das ist ja das Phänomen, was sozialwissenschaftlich relevant ist in Deutschland. Es wird unterschieden zwischen relativer und absoluter Armut. Bitte korrigiert mich immer, wenn ich irgendwie Scheiß erzähle oder so. Absolute Armut ist, glaube ich, $2.15, $2.25, $2.30, $2.50 so ungefähr pro Tag. Dann giltst du als absolut arm. Da gibt es in Deutschland Menschen, die betroffen sind. Das sind nun halt viel weniger als Leute, die von relativer Armut betroffen sind. Und relative Armut, für diejenigen, die es nicht wissen oder sich damit nicht beschäftigen, da misst man, dass man 60% des Netto-Meridians, des Netto-Median-Einkommens, glaube ich, so ähnlich, heißt es, verdient. Und alles, was darunter fällt, gilt dann als relativ arm. Das bedeutet, Armut ist relational. Also das heißt, Armut in den 80ern war eine andere Armut, als wir jetzt haben, weil die Gesellschaft total mehr Wohlstand akkumuliert hat. So, das heißt, auch unabhängig davon, dass Kosten gestiegen sind seit den 80er Jahren, also Wohnen ist teurer geworden, Energie ist teurer geworden, Lebensmittel sind teurer geworden und so weiter, Lebenshaltungskosten sind enorm gestiegen und trotzdem im Vergleich sozusagen war die Armut in den 90er und 80er Jahren eine andere sozusagen, war ein bisschen schrecklicher als jetzt, weil wir total sozusagen mehr Geld haben als Gesellschaft. Und das führt dann eben auf das, was ich gerade eben schon gesagt habe, ist es relational und auch Gesellschaften, in denen es keine Armut mehr gibt, aber in denen die Einkommen und der Besitz total ungleich verteilt ist, auch die wird sozusagen an sich, auch diese Gesellschaften werden an sich einen bestimmten Unterschied psychischer Erkrankung produzieren, weil man sich immer eben im Verhältnis, im Vergleich zu anderen wahrnimmt. Ne? Und das führt dann auch wieder, ich habe ja vorhin von Scham erzählt, das führt dann auf die nächsten ein, zwei Punkte. Es wurde auch vorhin gebeten, wir haben davor uns unterhalten, dass wir über Scham ein bisschen sprechen, weil das ja so ein stigmatisiertes Gefühl ist. Ich spreche sehr gerne über Scham. Ich glaube aber, wir müssen uns das dialektisch anschauen. Also dialektisch in dem Kontext heißt, Scham wird in so Klassenerzählungen und in Armutserzählungen ganz doll überrepräsentiert. Also es wird sozusagen mehr darüber gesprochen, ich glaube, dass es so ist, als es tatsächlich vorkommt. Also Menschen in der Armutsklasse werden strukturell beschämt, ist klar. Ne? Also alle Teile der Gesellschaft sozusagen haben irgendwelche Werturteile verinnerlicht. Irgendwie Arme sind faul und so weiter. Ne? Bitte jetzt die Klischees einfügen im eigenen Kopf. Ich dekliniere die jetzt nicht alle durch. Wir haben die alle sozusagen gefressen, ich auch. Also ist es sozusagen eigentlich fast unmöglich, die nicht inkorporiert, also verinnerlicht zu haben. Selbst wenn man arm ist, ne? Selbst dann, da gibt es ja diese eine Stelle, wo ich sage, aber wir mussten nicht mit einer Aldi-Tüte zur Schule und so weiter. Das ist nichts anderes als Distinktion. Ne? Solange es anderen schlechter geht, denkt man, ach, bei uns ist doch noch ganz okay. Ne? So. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass wir moralisch besonders verkommen waren, meine Familie und ich, sondern das sind ganz normale Abgrenzungsmechanismen in einer Klassengesellschaft. Ne? Denn Pierre Bourdieu, so ein ganz bekannter Sozialwissenschaftler, sagt, ungleiche Gesellschaften haben die Notwendigkeit, ihre Ungleichheiten zu betonen. Also da, wo es Ungleichheit gibt, da muss man Gründe finden, die diese Ungleichheit rechtfertigen. Und da sind wir sozusagen sofort bei der Scham. Also wenn ich mir anschaue, auf der Waldorfschule gab es so 4, 5 Kinder, die hatten so Sozialtickets, wurde nicht so genannt, aber im Nachhinein nenne ich das so, die mussten so deren Eltern mussten so 5 oder 10 Euro im Monat zahlen für Schulgebühren. Wer sein Kind auf der Waldorfschule hat, weiß, dass man da auch 300, 400, 500 Euro ausgeben kann pro Monat. Ne? Also das war schon so eine Art Charity-Gedanke im besten Sinne. Ich habe große Kritik an Charity, aber im besten Sinne sozusagen wurde erkannt, ah okay, sonst sind hier nur weiße, privilegierte Rich Kids auf der Schule. Also lass uns ein bisschen Leute aus dem Stadtteil da auch reinholen, was gut war. Aber was zur Folge hatte, und das hast du auch vorhin gesagt, davor, die ersten 7 Jahre, ich bin nicht in den Kindergarten gegangen und so weiter, davor wusste ich nicht, dass ich anders bin, sondern es war ganz normal. Meine Erfahrung war ganz normal, denn es für jede Erfahrung ist für jedes Kind ganz normal, außer es wird alles schwer misshandelt. Dann braucht man keine Referenzgröße, dann weiß man schon, ah okay, das ist nicht normal, dass ich immer geschlagen werde, so richtig doll. Aber erstmal nimmt man das, woher man kommt, was man erlebt, für ganz normal. In meiner Straße sozusagen habe ich sozusagen ein ganz normales Schicksal gehabt. Ich habe sozusagen mit den Kindern, mit denen ich im Hof gespielt habe, habe ich sozusagen dasselbe Leid und dieselbe Freude geteilt, alles cool. Ich komme auf die Waldorfschule und alles ist anders. Irgendwelche Millionärskinder, ich wusste das früher natürlich nicht, ne? Aber wenn du dann erstmal in einem Haus an der Alster zu Besuch bist und dann ausgelacht wirst von den anderen Freunden, weil du versuchst, den Eiswürfelautomat zu öffnen, weil du denkst, das ist der Kühlschrank, aber der Kühlschrank ist der links daneben steht, dann weißt du, ah okay, deine Erfahrung, ich wusste nicht, dass es Eiswürfelautomaten gibt, braucht man auch nicht, deine Erfahrung ist nicht die Mehrheitserfahrung sozusagen. Ne? So, und da fängt es dann an mit der Scham. Ich hatte 7 Jahre kaum Gründe, abseits von der Gesellschaft, die einen eh strukturell beschämt, hatte ich kaum Gründe, beschämt zu werden, weil ich überhaupt keine Kontakte in andere soziale Milieus hatte. So mehr oder weniger. Ne? Und dann kommt man in eine andere Welt und da merkt man, die Lebensweisen, die wir haben, werden abgewertet. Ne? Das merkt man natürlich nicht, aber man spürt es irgendwie. Und wenn ich dann im Nachhinein schaue, diese 5 Kinder, die aus anderen Verhältnissen kamen, wo die Eltern irgendwie drogenkrank waren und so weiter, bei der einen so, die Mutter hatte Krebs, ne? Also alles so Erscheinungen oder so Phänomene, die irgendwie eine Randständigkeit, eine Marginalisierung, die alle bedeuten, dann wurden wir waren die Kinder, die gemobbt wurden. Ne? Und es wurde nicht gesagt, du bist so arm, weil wir hatten davon in der Schule keinen Begriff, es wurden andere Gründe gefunden. Ne? So, und da sind wir dann wieder bei, es ist sozusagen, ich habe Bourdieu durchgespielt, bevor ich Bourdieu gelesen habe, denn wir alle sozusagen. Ne? Also das ist dann so, man liest es dann irgendwann, 20 Jahre später, mit einem anderen Teil seines Hirns und ist die ganze Zeit erschlagen, einfach weil man denkt, du redest doch über mich da gerade, du redest doch schon wieder über mich. Ne? So, das ist einfach ein Riesenphänomen, deswegen muss ich aufpassen, bei dir die ganze Zeit nicht so wie so ein Papagei so meinen Kopf kaputt zu nicken, weil es ist, man kann natürlich auch andere Armutserfahrungen machen, aber viele Dinge sind dann doch so sehr, sehr nachvollziehbar. Ich bin mir sicher, ich mache jetzt gerade ganz viele Punkte auf, die ich nicht so richtig einlöse und nicht so richtig durchbeantworte, aber dafür ist dann das Gespräch später da. Und weil ich vergessen habe, mir eine Uhr hinzustellen, ich habe so eine App, wo das groß angezeigt wird, deswegen lese ich einfach die nächste Stelle vor. Here we are. Also, ich lese jetzt aus dem neuen Buch, das ist im Mai erschienen, diesen Jahres, das ist 22 erschienen, und da will ich eine Stelle vorlesen, wo ich glaube, dass dieser schöne Verschreiber in der Zeitung, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann, dass der uns da auf eine Spur bringt, denn nicht nur Armut macht krank, sondern auch Arbeit macht krank, und darüber möchte ich ein bisschen erzählen, denn das interagiert zusammen. Also, ich rede an einer Stelle von dem Buch, es gibt einen Film, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskommt, der heißt Triangle of Sadness. Und das referiert gar nicht inhaltlich auf den Film, sondern ich sage, meine Triangle of Sadness, oder so wie ich das definiere, ist eben Klasse, Körper, Psyche. Denn nach dem ersten Buch haben mir ganz viele Leute geschrieben und meinten, ja, witzig, was du schreibst, also nicht witzig, was du schreibst, aber also ich fühle das, was du schreibst, obwohl ich eine andere Erfahrung gemacht habe. Ich war nie arm, bis, ne, mir haben, keine Ahnung, 150 Leute geschrieben danach und ganz viele ähnliche Geschichten erzählt, bis ich Krebs hatte, bis mein Mann einen Autounfall hatte und gepflegt werden musste, bis. Ne? So, das heißt, offenbar muss man nicht in Armut aufwachsen, um dieses Gefühl zu haben, man kann auch später in dieses Teufelsdreieck reingespült werden, und dann ist es sozusagen, und auch das sozusagen zeigt die Wissenschaft, die Fälle von festgesetzter Armut, wo man 4, 5 oder 6 Jahre in Folge arm ist und mit jedem Jahr sozusagen weniger Chancen hat, diese Armut zu überwinden, die sorgt dafür, dass Phänomene miteinander interagieren. Der defekte Körper sorgt für eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine defekte Psyche, beides sorgt für eine höhere Wahrscheinlichkeit, arm zu bleiben. Und darüber möchte ich kurz ein paar Seiten lesen. Für gewöhnlich liest unser Eins nicht vor Publikum aus Büchern. Unser Eins trägt Sicherheitsschuhe beim Arbeiten, hat Kopfhörer auf den Ohren gegen den Lärm, der ihn umgibt, hat Schmerzen irgendwo, lehnt, wo er kann, gähnt, so oft es geht, nicht wegen der Müdigkeit, nein, an die Müdigkeit hat er sich gewöhnt. Sie ist eine von zwei Kehrseiten der Medaille, die hier unten das Leben genannt wird. Sondern weil die körperliche Arbeit und der Stress dafür sorgen, dass niemand bis in den Bauch atmet, flach, es wird flach geatmet, höchstens bis zur Brust. Und das macht, dass unser Eins gähnen muss, ständig muss man gähnen. Man steht früh auf, geht spät ins Bett, frisst Müll. Für einen Döner braucht man 5 Minuten, höchstens für eine Pizza 7. Zum Schutz, um der Bewertung von außen zuvorzukommen und aus Rache, trägt unser Eins einen uninteressierten, abweisenden Blick, als könne einem nichts und niemand etwas anhaben. Kein Chef, kein Staat, ganz so, als habe man selbst die Hoheit über sein Leben, und je weniger man es in der eigenen Hand hat, sein Leben, desto starrer und kompromissloser der Blick, bis er irgendwann bricht. Und wenn es nicht das eigene Leben ist, das man in der Hand hat, so doch wenigstens den eigenen Untergang, wenigstens den. Der Körper als Panzer. Unser Eins hat die Schultern hochgezogen wegen Leben. Davon wird der Nacken steif. Ein steifer Nacken zieht hoch in den Kopf. Kopfschmerz wird reguliert durch malende Kiefer und Medikamentenmissbrauch. Man muss ja funktionieren. Malende Kiefer führen zu Druck auf den Ohren, führen zu Tinnitus. Medikamentenmissbrauch sabotiert den Körper, ein Teufelskreis. Der Stress, der durch ein für den Körper zerstörerisches Leben anfällt, wird übertönt durch Rauchen, durch Essen, durch Trinken, durch riskante Manöver im Alltag, die sich zuallererst gegen den eigenen Körper richten. Dann in nächster Instanz manchmal auch gegen die Körper anderer. Der Gewalt, die die Gesellschaft durch das frühe Vorsortieren in Kopf- und Körperarbeiter vornimmt, welches in der Grundschule, manchmal sogar im Kindergarten beginnt, bleibt als Wirkungsfeld oft nur der eigene Leib, so begrenzt ist der Wirkungsradius. Und irgendwo muss er hin, der Druck. Man wird ja schon beherrscht, wie soll man da in seiner wenigen freien Zeit die Beherrschung bewahren? Unsere Gesellschaft braucht die Straßen, auf deren Baustellen sich die Bauarbeiter ihre Rückenwirbel verletzen. Sie braucht die Lebensmittel, die meiner damaligen Arbeitskollegin im Supermarkt Sehnscheidenentzündung und Arthrose zufügten. Die Gesellschaft zapft unsere Gesundheit an als Treibstoff für ihren Wohlstand. Vertikal umverteilte Gewalt von oben nach unten ist ein Abfallprodukt gesellschaftlichen Nutzens. Der Körper ist das Gedächtnis der eigenen Vergangenheit, sagte die Direktorin der Schauspielschule, die ich vor 10 Jahren besuchte, eines Tages während einer Unterrichtseinheit. Wenn das stimmt, dann haben die bisher aufgezählten Körper auf der Verliererseite gestanden. Diese Klassenversehrten sind ähnlich wie Erwerbslose nicht nur das Abfallprodukt kalkulierter Rendite, sondern auch ein Mittel zum Zweck der Aufrechterhaltung bestehender Verhältnisse. Am Beispiel von Wolzeck aus dem gleichnamigen Drama von Georg Büchner zeigt die Autorin Anna Meyer in ihrem Buch Die Elenden die Funktion solcher Figuren auf. Personen wie Wolzeck, also die Verelendeten, dienten als abschreckendes Beispiel für den Rest der Arbeiterschaft. Ein paar Zeilen später schreibt sie, indem wir jemanden identifizieren, der falsch lebt, wissen wir, dass wir richtig leben. Ekel vor dem Scheitern, Ekel vor dem Leid Benachteiligter als Funktion symbolischer Herrschaft. Ekel auch als Distinktion derjenigen, die es sich im Wettbewerb um Jobs und Wohnungen nicht leisten können, kleinste Vorteile auf der Hand nicht zu spielen, weil sie selbst zu den Beherrschten gehören. Ich kenne das selbst zu Genüge, den Gedanken, so wie die sind wir nicht, wie die Nachbarn, die ihren Müll einfach vor die Mülltonnen stellten, anstatt ihn hineinzuwerfen, wie diejenigen, zu denen die Polizei nach Hause kam. Vor einiger Zeit schrieb ich mit einem bekannten Comedian, der es aus dem Plattenbau auf die größten Bühnen des Landes geschafft hat, über die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung. Das Gespräch dürfe nicht pathetisch oder jammerig werden, sagte er. Er hasse es, wenn Leute jammern. Kurz darauf antwortete er nicht mehr. Die Veranstaltung kam nicht zustande. Der Mechanismus des Comedians, Menschen aufgrund ihrer Ohnmacht gegenüber dem eigenen Schicksal in eine benachteiligte Klasse hineingeboren worden zu sein, abzuwerten, erfüllt eine doppelte Funktion. Erstens stellte er sich damit über diejenigen, die mit ihrem Schicksal hadern, indem er sie als schwach markierte, und offenbar zählte er sich selbst nicht zu denjenigen, die jammerten. Zweitens versicherte er sich seinem neuen Milieu, dass es sich nicht gehörte, sich über schlechte Karten in der Geburtenlotterie zu beschweren. Diese Assimilierung mit den moralischen Spielregeln einer höheren Klasse ist typisch für viele Aufsteiger, freilich nicht für alle. Diese Härten gegenüber dem, was man kennt, beschreibt der Autor Andreas Altmann in seinem Buch Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Toller Titel, tolles Buch. Als Sohn eines ehemaligen SS-Soldaten war Altmann in seiner Kindheit und Jugend schwerer körperlicher Gewalt durch seinen Vater ausgesetzt. Er schreibt, ich kann Opfer nicht ausstehen, ich war selbst zu lange eins. Auch wenn ich es nicht will, erkenne ich mich manchmal darin wieder, es nicht ertragen zu können, sich selbst in dem Leid anderer zu sehen. Dadurch, dass ich die Fließbänder und Supermarktkassen hinter mir gelassen und mir selbst eine Stimme verliehen habe, bin ich in einer Situation, die es mir erlaubt, diese Gefühle zu reflektieren. Aber dennoch spüre ich denselben Mechanismus der Abwertung in mir, wie ihn der Comedian aus dem Plattenbau empfunden haben muss. Aus solchen Abschreckungs- und Abgrenzungslogiken gegenüber arbeitsversehrten, kranken und benachteiligten Menschen wird bis heute Kapital geschlagen. Menschen akzeptieren Löhne, die kaum zum Leben reichen, nehmen unbezahlte Überstunden und unzureichenden Arbeitsschutz in Kauf, um nicht zu den Wojtekisierten der Bevölkerung zu zählen. So mit dem eigenen Schicksal hadernd, so leidend wie Arbeitsversehrte es bisweilen sind, will man nicht sein. Da reißt sich manch einer gleich ein bisschen mehr am Riemen, bevor die Drohkulisse des gesellschaftlichen Abstiegs Realität wird. Eine Möglichkeit, den Druck zu transformieren, ist das Trinken. Zwar geben arme Menschen weniger Geld für Alkohol aus, dennoch ist das Trinkverhalten gerade unter Männern in Berufen, in denen schwerer körperlicher Arbeit nachgegangen und in denen wenig verdient wird, häufiger gesundheitsschädigend und todbringend als beim Rest der Bevölkerung. Es gibt kaum Spätschichten im Supermarkt, an die ich mich erinnere, nach denen ich nicht 2 bis 3 halbe Liter Bier getrunken habe. Beim Konsum von Zigaretten ist das Bild noch deutlicher. Je geringer der Bildungsgrad, desto wahrscheinlicher der Konsum von Zigaretten. Dem Gefühl der Ohnmacht, das durch die tägliche körperliche Arbeit durch Schmerzen und Betriebsunfälle ausgelöst wird, dem begegnen manche durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Eine solche Szene beschreibt Edouard Louis in Wer hat meinen Vater umgebracht? Er schreibt, die Leute, die du deine Kumpels nanntest, kamen spät nachmittags zu uns, um mit dir Pastis zu trinken und fernzusehen. Manchmal gingst du sie besuchen, aber meistens bliebst du zu Hause wegen deiner Rückenschmerzen, deinem von der Fabrik zerstörten Rücken, deinem von dem Leben, das man dir aufgezwungen hatte, zerstörten Rücken. Nicht deinem eigenen Leben, denn das war nicht dein Leben. Zitat Ende. Es geht an dieser Stelle nicht um die Kulturalisierung von Armut, nach dem Motto, so sind sie die Armen. Es geht um das Aufzeigen von Lebensrealitäten als Kausalkette, in der das eine, der Druck, der durch körperliche Arbeit auf die Körper armer Menschen geladen wird, in einigen Fällen zum anderen führt. Der Umverteilung des Drucks in selbstschädigendem Verhalten. Auch in meiner Familie muss ich mich nicht lange umschauen, um ähnliche Muster zu entdecken. Genau, in der Folge sozusagen versuche ich mir anzuschauen, die Theorie sozusagen durch die Arbeit und vor allen Dingen dadurch, dass Menschen, die in der Regel, der überwiegende Teil der Menschen, die arm sind, haben jetzt sozusagen geringe Bildungstitel und Menschen, die geringe Bildungstitel haben, sind sehr häufig sozusagen in der misslichen Lage, dass sie ihre Arbeitskraft, dass sie ihren Körper sozusagen als Ressource benutzen müssen. Ne? Also höhere Bildungstitel, wenn man so ganz einfache Unterscheidungen vornehmen müsste, höhere Bildungstitel sozusagen befähigen, dass man weniger den Körper zum Arbeiten benutzen muss. Ne? Und wer Leute kennt, die körperlich arbeiten, der wird Menschen kennen, die Schmerzen haben, denn man kann nicht sozusagen seinen Körper permanent benutzen und das kann sozusagen in allermeisten Fällen, ich bin 36, so die ersten Leute in meinem Umfeld, die Schule abgebrochen haben, Ausbildung gemacht haben, die sind mit 15 in die Ausbildung gegangen, manche mit 14 sogar. Und dann sind sie mit 17 fertig, die sind jetzt seit fast 20 Jahren Vollzeit im Job. Wir reden über Tischler, über Fliesenleger und so weiter. Ne? So, die haben sozusagen, es gibt schon, die Hälfte von denen hat schon aufgegeben, ihren Job zu haben, weil die so viele körperliche Erkrankungen haben, dass sie das gar nicht mehr machen können. Ne? Bandscheibenvorfälle und so weiter. Psychische Erkrankungen auch durch viel Stress, ne? Durch viel Stress, hohe körperliche Belastung, wenig Möglichkeiten, diesem Druck sozusagen nicht durch selbstschädigendem Verhalten zu begegnen. So, Das sind sozusagen Phänomene, die Menschen in meinem Umfeld betreffen. Und ich wusste das natürlich früher nie. Ne? Also im Sinne von, ich habe mich so lange nicht arm genannt, wie ich arm war. Und erst als ich die Armut hinter mir gelassen habe, hatte ich einen Begriff davon, dass ich arm war. Ne? Also das war mal anders. Wir hatten sozusagen mal mehr Bewusstsein, gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie für die Klasse an sich und so weiter, für die eigene Situiertheit, einen Stolz irgendwie auf eine Arbeiterinnenschaft, die halt wirklich sozusagen den Reichtum erarbeitet. Der ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Diese Mechanismen jetzt sozusagen ausdifferenziert hier in wenigen Sätzen ihnen vor die Füße zu legen, das wird mir jetzt nicht so gut gelingen. Aber natürlich sozusagen Sozialabbau, irgendwie Neoliberalisierung sind natürlich da ganz wesentliche Stichworte. Ne? Aber da gibt es, glaube ich, Leute in dem Raum, die das noch besser durchdeklinieren können. Da bin ich nicht der Richtige für. So.